Hi. Am Morgen des 22. August 1979 erhält Jacques Derrida einen Telefonanruf aus den USA. Er ist gerade dabei, einen Brief abzutippen. Einen der vielen Briefe, die er Postkarten nennt und die den ersten Teil seines zweibändigen Werks Die Postkarte ausmachen. Dieser Teil besteht aus Liebesbriefen, von denen nicht klar ist, wer sie geschrieben hat. Also man vermutet natürlich Derrida, aber er stellt diese Unterstellung in Frage, noch an wen sie gerichtet sind. Ich komme später auf diese wunderbare Sammlung an Briefen zurück. Vor allem wird mich daran das Verhältnis von Empfänger und Adressat interessieren. Doch für den Moment möchte ich bei dem Ereignis bleiben, das Derridas Arbeit unterbricht. Er tippt also gerade einen seiner Briefe ab, in dem unter anderem der Name Heidegger fällt, als das Telefon klingelt. Er nimmt ab und hört die Stimme einer Telefonistin, die ihn fragt, ob er einen Anruf akzeptieren wolle, ein sogenanntes R-Gespräch, was bedeutet, dass der Angerufene die Kosten übernimmt. Der Anrufer sei, so erklärt die Telefonistin unschuldig, ein gewisser Martini Heidegger. Wer? Martini Heidegger? Meint sie Martin Heidegger? Der ist seit 3 Jahren tot. Derrida fragt mehrmals nach, bevor er sehr spontan eine Entscheidung trifft. Zitat: Ich kann hier gar nicht die ganze Chemie des Kalküls wiedergeben, die mich sehr schnell hat ablehnen lassen. It's a joke. I do not accept. Nachdem ich mehrmals den Namen Martini Heidegger hatte wiederholen lassen, in der Hoffnung, dass der Urheber der Farce schließlich doch seinen Namen nennen würde. Kurz und gut, wer zahlt? Der Destinatär oder der Destinateur? Wer soll zahlen? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber heute Morgen dachte ich, dass ich nicht zahlen sollte. Nicht anders, als indem ich diese Anmerkung des Dankes hinzufüge. Ich weiß, dass man mich verdächtigen wird, alles erfunden zu haben, denn es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber was kann ich dafür? Zitat Ende. Was für eine schöne Erzählung. Zu schön, um wahr zu sein. Derrida tippt den Namen Heidegger und erhält kurz danach den Anruf von einem Unbekannten, der sich Martini Heidegger nennt. Es gibt vieles, was an dieser Erzählung interessant ist. Die Frage der Wahrheit, die Frage der Schuld, bezogen auf das Verhältnis von Sender und Empfänger, die Unterscheidung von Zufall und Schicksal, das Verhältnis von Sinn als Beziehung zwischen Prophezeiung und Nachträglichkeit, die Frage, ob eine Nachricht ihren Adressaten erreicht oder nicht. Und auf ein paar dieser Punkte werde ich in dieser Episode eingehen. Doch vor allem soll mir diese Erzählung dazu dienen, eine andere Begebenheit zum Aufhänger zu nehmen. Etwas, das mir neulich zugestoßen ist. Ein Ereignis, das eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Ich beschäftige mich gerade etwas ausgiebiger mit Derrida. Und wenn ich eine Autorin oder einen Autor in mein Leben lasse, von denen ich glaube, dass sie wichtig bleiben werden, dann nähere ich mich ihnen von allen Seiten. Ich schaue Dokumentationen, Interviews, lese sie und über sie ziemlich durcheinander. Nie chronologisch. Es geht mir erstmal darum, ein Gefühl für sie zu entwickeln. Wenn man sich mit Derrida beschäftigt, ist ein guter Zugang, das Porträt von Geoffrey Bennington zu lesen. Es ist ein Porträt, ja, aber nicht der Person Derridas, sondern seines Denkens, seiner Theorie. Ein zärtliches Buch, vorsichtig, aber auch ein bisschen frech und sehr klar, wenn es darum geht, Derridas Denken nachzuvollziehen. Die Fußnoten des Textes hat Bennington komplett Derrida selbst überlassen, aber darum soll es hier heute nicht gehen. Vor einiger Zeit lese ich jedenfalls bei Bennington, dass in Derridas Auffassung die Schrift immer den Tod enthält. Diese These illustriert er am Beispiel eines Briefs. Wenn ich einen Brief erhalte, kann ich nie wissen, ob der Absender, der ja im Brief zu mir spricht, nicht inzwischen verstorben ist. Genauso wenig kann ich, wenn ich einen Brief schreibe und verschicke, wissen, ob der Empfänger noch am Leben ist. Sie oder er könnte inzwischen verstorben sein. Dieser Gedanke, so Bennington, sei fundamental, um Derridas Theorie über die Schrift zu verstehen. Zitat: Schreiben heißt a priori wissen, dass ich sterblich bin, dass aber der Empfänger es auch ist. Und lesen heißt a priori wissen, dass der Autor sterblich ist, dass aber ich, der Leser, es auch bin. Zitat Ende. Ich lese das also, erschrecke mich ein wenig und wie ich in der letzten Episode ja beschrieben habe, reagiere ich auf diese kleinen Schrecken, wenn ich spüre, da ist doch was, genau hier im Text, mit Flucht. Ich lege also das Buch zur Seite und bringe den Müll raus. Und auf dem Weg zu den Mülltonnen entdecke ich an der Pinnwand im Hausflur einen Brief, den der Briefträger wohl dahin gepinnt hat, weil er den Adressaten nicht unter den Namen auf den Briefkasten finden konnte. Ich trete näher, lese den Namen auf dem Umschlag und diesmal erschrecke ich richtig. Denn der Brief, übrigens ein ganz normaler Brief, also nicht handgeschrieben in schöner Tinte auf wertvollem Papier, ganz normaler Druckbrief, wahrscheinlich einfach Werbung. Dieser Brief ist an Ingrid adressiert. Und Ingrid, eine ältere Dame im Haus, mit der ich mich lose angefreundet hatte, Ingrid wohnt nicht nur schon sehr lange nicht mehr in diesem Haus, Ingrid ist vor 8 Jahren gestorben. Da stehe ich also, den Brief, den ich inzwischen von der Pinnwand abgenommen habe, in der Hand und frage mich, was mache ich jetzt? Der Brief ist nicht an mich, aber Ingrid lebt nicht mehr. Und mit allem, was ich gerade gelesen habe im Hintergrund, frage ich mich, nehme ich den Brief an? Do I accept? I do. Ich nehme den Brief mit, lege ihn als Lesezeichen in das Buch über Derrida und seitdem lässt mich eine Frage nicht mehr los. Hat der Brief seine Adressatin erreicht? Bin ich die Adressatin dieses Briefs, weil ich ihn angenommen habe? Erreicht ein Brief immer seinen Bestimmungsort? Diese Frage ist eigentlich nicht meine. Einige werden sie auch wiedererkennen. Sie wurde schon vor mir gestellt und hat zu einer der berühmtesten Diskussionen der französischen Theorie des 20. Jahrhunderts geführt. Denn zwei große Autoren sind hier gegensätzlicher Meinung. Jacques Lacan und Jacques Derrida. Der eine sagt ja, der andere nein. Und dann meldet sich irgendwann auch noch Slavoj Žižek zu Wort, sehr viel später. Diese Diskussion will ich heute nachzeichnen, wegen und anhand von Ingrids Brief. Aber unabhängig von diesem Brief sollte diese Frage eigentlich jeden umtreiben, der schreibt oder in irgendeiner anderen Weise produziert. Wen adressiere ich mit meinen Texten, mit meinen Kunstwerken, mit meinen Podcast-Folgen? Meine Standardantwort auf die Frage, für wen ich produziere, ist to whom it may concern. Womit ich zwei Punkte hervorheben will. Erstens, dass Produktion immer einen anderen braucht, auch wenn sie sich an keinen empirischen anderen richtet. Und zweitens, dass ich nicht darauf ziele, aber natürlich hoffe, dass es jemanden angeht. That it is of concern. Okay, aber zurück zu dem Disput zwischen Lacan und Derrida. Was ist passiert? Alles beginnt mit einem letzten Satz. 1956 beendet Lacan ein Seminar über die Kurzgeschichte The Purloined Letter, zu Deutsch der gestohlene oder auch der entwendete Brief von Edgar Allan Poe, mit dem Satz: So meint der gestohlene Brief, ja der unzustellbare Brief, dass ein Brief stets am Schickungsort ankommt. Schickungsort. Diese etwas sperrige Übersetzung soll benennen, dass das französische Wort Destination das Wort Destin enthält, Schicksal. Alternative Übersetzungen sprechen vom Bestimmungsort. Dieser Begriff spielt auch auf die Bestimmung oder auf die Vorbestimmung an, aber dann entgeht einem der Fakt, dass es sich beim Brief um eine Sendung, also um eine Schickung handelt. Ich werde die Worte synonym verwenden, aber auch wenn ich vom Bestimmungsort des Briefs spreche, muss das Schicksal als Schickung immer mitgehört werden. In der Geschichte von Edgar Allan Poe, veröffentlicht im Jahr 1844, geht es um einen Brief, der in die falschen Hände gerät. Ich werde die Geschichte hier nicht im Einzelnen nacherzählen. Wichtig ist, dass der Brief zirkuliert, versteckt, gesucht und dann wieder gefunden wird, was alle möglichen Effekte nach sich zieht, ohne dass je gesagt werden würde, was in dem Brief eigentlich steht. Lacan dient dieser Umstand dazu, seine These zu untermauern, dass es in der Psychoanalyse nicht um das Freilegen einer verborgenen Bedeutung geht, also das Signifikat, den Sinn oder den Inhalt des Briefs, sondern um das Insistieren der Signifikanten. Der Brief, dessen Bedeutung verborgen bleibt, wird für ihn zur Allegorie des reinen Signifikanten. Was ist damit gemeint? Lacan spielt hier mit der Doppelbedeutung des Wortes Lettre. Im Französischen bedeutet Lettre einerseits Brief und andererseits Buchstabe. Zu dieser Zeit verwendet Lacan die Begriffe Buchstabe und Signifikant noch synonym. In seinen späteren Seminaren wird er sie dann unterscheiden, aber diese Unterscheidung ist hier jetzt erstmal nicht wichtig. Was am Buchstaben als Synonym des Signifikanten deutlich wird, ist allerdings sehr wichtig. Ein Buchstabe ist ein Element der Sprache, also ein Bedeutungsträger, und doch ist er für sich genommen bedeutungslos. Und diese Trennung von Signifikant und Signifikat, also von Bedeutungsträger und Bedeutung, ist für den Strukturalismus zentral. Das Wort oder der Buchstabe haben an sich keinen Sinn. Der Sinn ist allein ein Effekt von Differenzen von Signifikanten. Der Buchstabe A zum Beispiel bekommt seine Bedeutung im Alphabet alleine dadurch, dass er nicht B, C, D, E und so weiter ist. Für sich genommen wäre der Buchstabe A nur ein Kringel auf dem Papier. Dasselbe gilt aber auch für alle anderen Signifikanten. Das Wort Hund gewinnt seine Bedeutung nicht dadurch, dass es ein bestimmtes haariges Wesen in der Welt meint, sondern dadurch, dass es nicht all die anderen Worte ist, die wir zur Verfügung haben. Die Bedeutung des Wortes Hund ist also ein Effekt dessen, was er alles nicht ist. Sinn entsteht demnach nicht durch Referenz oder Identität oder Präsenz, sondern durch Differenz. Das Spiel der Signifikanten ist also durch Differenz bestimmt und nicht durch Einheit. Wenn Lacan von dem Insistieren des Signifikanten spricht, dann meint er, dass diese an sich bedeutungslosen Bedeutungsträger eine Rolle in unserem Leben spielen. Ja, mehr noch, dass wir als Subjekte Effekte dieses Spiels sind. Ein Beispiel, auf das Lacan sich an anderer Stelle beruft, ist der Fall des Wolfsmanns. Freud stellt fest, dass der Buchstabe V in verschiedensten Varianten im Leben des Wolfmanns auftaucht. An sich bedeutungslos, aber in bedeutsamer Weise und entziffert werden muss. Wenn das noch zu vage bleibt, hier ein anderes Beispiel. Eine Freundin erzählt mir, dass sie, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat, jemanden kennenlernt, der denselben Nachnamen wie dieser, also wie der Mann, trägt. Sie trennt sich wieder und verliebt sich in jemanden, der denselben akademischen Titel trägt. Sie trennt sich wieder und nun lernt sie jemanden kennen, der denselben akademischen Titel und den Vornamen des Ehemanns trägt. All das fällt ihr natürlich erst im Nachhinein auf. Und sie fragt sich, kann das Zufall sein? In ihrem Empfinden hatte sie sich ja einfach nur verliebt. Aber ohne dass sie es merkt, drängt sich der Name ihres Ex-Partners immer wieder auf. Das ist das Insistieren des Signifikanten. Auch bekannt als Wiederholungszwang. Oder, wie Lacan es nennt, Wiederholungsautomatismus. Hier kommt Lacans berühmter Satz, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache, ins Spiel. Das Unbewusste, nach Lacan, ist eine Ansammlung von Signifikanten. Sätze, Worte, Silben, Buchstaben. Signifikanten, die in uns wirken und uns und unsere Handlungen bestimmen. Nicht die Subjekte bringen also Signifikanten hervor, sondern das Insistieren der Signifikanten bringt die Subjekte hervor. Aber Vorsicht! Man darf sich das Unbewusste bei Lacan nicht als eine Substanz oder Präsenz vorstellen, also als so eine Art Buchstabensuppe im Inneren. Denn wenn Lacan sagt an anderer Stelle, das Unbewusste ist der Diskurs des anderen, dann meint er, dass es das Unbewusste nur in oder als Beziehung zum anderen gibt. Der andere, das ist nicht der empirische andere, das konkrete Gegenüber, sondern die Sprache selbst, die auf uns einwirkt. Hans-Dieter Gondek fasst diesen wichtigen Punkt ziemlich gut zusammen, wenn er schreibt, Zitat, denn das Unbewusste, nach Lacan, ist weder eine besonders tiefgelegte Schicht der Psyche, wie es insbesondere der oft auch für die Psychoanalyse verwandte Titel Tiefenpsychologie suggeriert, noch gar ein Reservoir der privatesten und geheimsten Eigenheiten des Individuums. Das Unbewusste ist nach Lacan stets in actu und damit immer ein in Rede oder in Handlung stattfindendes Ereignis zwischen mindestens zweien, deren Beziehung aber niemals als Dualismus oder Dyade gedacht werden darf. Zitat Ende. Das Unbewusste ist also keine Identität, sondern selbst eine Differenz. Anders formuliert, die Identität des Individuums ist bereits eine Alterität. Das heißt, immer auf den anderen bezogen. Und diese Alterität bringt Effekte hervor, die einem nur im Außen zu liegen scheinen, wenn man an der strikten Innen-Außen-Unterscheidung festhält. Was sowohl Lacan als auch Derrida auf verschiedene Weise zu überwinden versuchen. Um diesen seltsamen Mechanismus der insistierenden Signifikanten zu erklären, wählt Lacan nun die Geschichte des entwendeten Briefs, dieses Letters, dieses Briefs bzw. Buchstabens ohne Bedeutung. Wir erinnern uns, wir haben ja keine Ahnung, was in dem Brief steht. Dieses Briefs, der durch die Hände verschiedener Subjekte wandert und ihnen, je nachdem, wer ihn gerade hat, einen Platz in der symbolischen Ordnung zuweist. Ein Brief erreicht immer seinen Bestimmungsort, könnte also bedeuten, dass wir von Wiederholungszwängen bestimmt werden. Und zwar intersubjektiv, also von Signifikanten, die uns auf unheimliche Weise immer wieder begegnen. Und das vermeintlich schicksalshaft. Was bedeutet das nun für Ingrids Brief? Hat er seinen Bestimmungsort erreicht? Bin ich die Adressatin des Briefs? Lacan würde sagen, ja, insofern dieser Brief nachträglich in meinem Leben eine Bedeutung gewinnt. Das fühlt sich an wie Schicksal. Freud nennt den Wiederholungszwang ja auch Schicksalszwang. Aber eigentlich gewinnt der Brief ja nur Bedeutung, weil ich sie nachträglich herstelle. Weil ich eine Verknüpfung herstelle zwischen dem Tod des Empfängers bei Derrida und diesem Brief an der Pinnwand. Dadurch macht der Brief mich zur Adressatin. Meine Position in der symbolischen Ordnung wird durch diesen Signifikanten bestimmt. Das ist allerdings kein Schicksal im Sinne der Vorbestimmung. Der Sinn ist ja noch nicht da. Das Gefühl des Schicksalshaften ergibt sich erst im Rückblick. Der Punkt ist also, und das ist die Lehre Freuds, die sowohl Lacan als auch Derrida übernehmen, der Punkt ist, dass Bedeutung immer erst nachträglich entsteht. Erst wenn das letzte Wort eines Satzes gesprochen ist, ist die Bedeutung dieses Satzes fixiert. Bis zum Punkt kann sich der Satz immer noch ändern oder seine Bedeutung verschieben. Und das passiert rückwirkend. Doch schon der nächste Satz kann die Bedeutung wieder umkehren, indem ich sie zum Beispiel negiere. Da Sprache unendlich ist, verschiebt sich der Sinn unentwegt, indem neue Signifikanten hinzugefügt werden. Für Lacan ergibt sich dieser Effekt der Verschiebung daraus, dass es keinen letzten Signifikanten gibt. Keinen Signifikanten, der die Wahrheit garantiert. Keine Letztbegründung. Dem anderen, also der Sprache, fehlt ein erster oder letzter Signifikant. Die Sprache hat also gewissermaßen ein Loch. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie diese Schiebebilder, die aus lauter Quadraten bestehen, wovon aber eins fehlt, damit sich alle anderen bewegen können. Das meint Lacan, wenn er sagt, dass ein Signifikant nie an seinem Platz ist. Die Signifikanten gleiten und insistieren also, und die Effekte dieser Signifikantenverschiebung erscheint uns manchmal schicksalshaft oder unheimlich. Soweit, so gut. Aber was hat Derrida nun an Lacans Auslegung der Geschichte von Poe auszusetzen? Wenn doch auch Derrida mitgeht, dass Bedeutung nur nachträglich entsteht und sich beständig verschiebt. Die Geschichte von Poe, sagt Derrida, mobilisiere eigentlich das Unheimliche. Das Unheimliche in der Literatur ist das, was sich der Wahrheit entzieht. Das bedeutet nicht, dass es keine Wahrheit gibt. Aber es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt vieles in der Geschichte, was rätselhaft ist oder bleibt. Der Leserin, aber auch der Autorin selbst. Doch Lacan, so Derrida, stelle sich dem Text gar nicht, sondern er schneide einfach nur Teile davon heraus, um seine Theorie zu illustrieren. Letztlich versuche dieser also das Unheimliche zu kontrollieren, indem er einen Wahrheitsanspruch für seine Theorie erhebt, wo es doch Lacan selbst zufolge keine Letztbegründung der Wahrheit gibt. Der Text, in dem sich Derrida zu Lacan äußert, heißt Le facteur de la vérité. Mal wieder eine dieser französischen mehrdeutigen Wendungen, die sich schlecht übersetzen lassen. Facteur heißt sowohl Faktor als auch Briefträger. Der Titel suggeriert also, dass sich Lacan als Bote der Wahrheit in Stellung bringt. Aber was ist diese Wahrheit, die Lacan hier beansprucht? Die Wahrheit, schreibt Derrida, die Wahrheit, nach der sich die dekorativste und pädagogischste literarische Illustration ordnen wird, das ist nicht, man wird das sehen, diese oder jene Wahrheit, es ist die Wahrheit selbst. Die Wahrheit der Wahrheit. Sie gibt dem Seminar seine rigoros-philosophische Tragweite. Zitat Ende. In Derridas Auffassung findet Lacan in dem Text einfach nur, was er sucht. Denn wenn Lacan den Brief als den reinen Signifikanten darstellt, der zirkuliert, so etabliert er damit einen letzten Signifikanten, der eben gerade nicht reiner Signifikant ist mit wechselnder Bedeutung. Denn dieser Signifikant hat ein ganz eindeutiges Signifikat, weil er genau für dieses Fehlen steht. Ein Signifikant, der dafür steht, dass der Signifikant nie an seinem Platz ist. In Derridas Lesart, und das ist wirklich nicht unplausibel, ist der Brief für Lacan ein Ausnahmesignifikant. Der einzige Signifikant, der nicht dem Gleiten der anderen Signifikanten unterworfen ist, weil seine Bedeutung eben fixiert ist. Ein Signifikant, der immer gilt. Ein Signifikant, der immer an seinem Platz ist. Und dieser Signifikant ist natürlich, Trommelwirbel, der Phallus. Der Phallus als der Signifikant der Kastration. Ich habe bisher immer vermieden, den Phallus von Lacan ins Spiel zu bringen, weil er mich nervt. Gleichzeitig ist er ein häufig missverstandenes Konzept. Der Phallus ist nicht der Penis. Er ist auch keine Penismetapher. Wenn er der Penis ist, dann nur insofern er fehlt. Der Phallus steht also für ein Fehlen, womit er die Differenz und damit die ganze symbolische Ordnung bedingt und ist als solcher aus der Theorie Lacans nicht wegzudenken. Dass dieser Signifikant für das Fehlen ausgerechnet Phallus heißen muss, ergibt sich aus der Herleitung aus der Freudschen Theorie. Und wie gesagt, das nervt. Aber das ist letztlich nicht, um was es an dieser Stelle geht. Nochmal, was Derrida hier kritisiert, ist, dass Lacan einen Ausnahmesignifikanten setzt. Einen privilegierten Signifikanten, der selbst nicht dem Spiel der Differenzen, dem Gleiten der Bedeutungen unterworfen ist, dem Loch in der Sprache, sondern selbst für das Fehlen steht. Und damit, so Derridas Kritik, bleibt Lacan letztlich Metaphysiker. Womit gemeint ist, er leitet alles aus einem ersten Prinzip ab, das man nicht mehr in Frage stellen darf. Und dieses Prinzip sucht Lacan und er findet es auch, egal wo er es sucht, weil er es einfach unterstellt. Der Phallus bzw. die Kastration ist also für Lacan die Wahrheit der Wahrheit. Dieses Herausstellen eines privilegierten Signifikanten, der von Lacan mit dem Logos in Verbindung gebracht wird, wird Derrida zeitlebens als Phallogozentrismus kritisieren. Und der Phallus ist für Derrida letztlich auch die Bedeutung von Lacans kryptischer Aussage, dass ein Brief immer seinen Bestimmungsort erreicht. Die Signifikantenbewegung beginnt mit dem Mangel und sie endet oder landet immer wieder beim Mangel. Der Mangel ist ihr Ausgangspunkt und ihr Bestimmungsort. Okay. Okay, aber ich muss immer wieder auf Ingrids Brief zurückkommen, um zu überprüfen, ob ich mit Lacan mitgehe oder nicht. Nach Lacan hätte der Brief seinen Bestimmungsort erreicht, indem ich ihn annehme. Er zirkuliert als Signifikant in der symbolischen Ordnung. Ich nehme ihn an und werde somit zu seiner Adressatin, weil ich meinen eigenen Wiederholungs- bzw. Schicksalszwang unterworfen bin. Befriedigt mich das? Nein. Was fehlt mir daran? Zwei Dinge. Erstens würde ich das für mich nicht die absolut unheimliche Tatsache, dass der Brief zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben auftaucht. Den Zufall durch den Wiederholungsautomatismus zur Notwendigkeit zu erklären, das reicht mir als Erklärung nicht aus. Mir fehlt die Dimension, die Lacan selbst das Reale nennt. Also die Rätselhaftigkeit, die bleibt, weil etwas nicht im Symbolischen oder im Imaginären aufgeht. Zweitens fehlt mir die imaginäre Dimension. In diesem Fall, dass ich Ingrid kannte, dass sie eine konkrete andere Person in meinem Leben war, ein konkretes Gegenüber, in Lacans Terminologie eine kleine andere, zu der ich in einer Beziehung stand, denn das ist ja der Grund, warum ich mich überhaupt von diesem Brief adressiert fühle. Kurz gesagt, wenn Lacan das Subjekt allein als Effekt einer signifikanten Bewegung beschreibt, dann kürzt er selbst zwei andere Dimensionen raus, die doch eigentlich aus seiner Theorie nicht wegzudenken sind. Das Imaginäre und das Reale. Und an dieser Stelle setzt auch Derrida an. Denn wenn sich Derrida am Phallogozentrismus von Lacan stört, dann weil mit dem Phallus, dem Logos, allein die symbolische Ordnung benannt ist. Innerhalb der symbolischen Ordnung erreicht der Brief immer seinen Bestimmungsort. Aber gibt man diese fixe Zuordnung auf, so Derrida, so kann es immer auch sein, dass ein Brief nicht am Schickungsort ankommen kann. Und das, schreibt er an anderer Stelle, das ist gut so. Das ist kein Unglück. So ist das Leben, das lebendige Leben. Das lebendige Leben, so scheint Derrida sagen zu wollen, ist nicht nur vom Wiederholungsautomatismus bestimmt, von Zufällen, die eigentlich Notwendigkeiten sind. Es gibt auch Ereignisse, die sich darauf nicht reduzieren lassen. Ereignisse, die aus der Kreisbahn der zirkulierenden Signifikanten ausbrechen, Begegnungen mit dem Realen. Und das ist übrigens keinesfalls anti-lacanianisch gedacht. Später wird Lacan selbst zwischen zwei Arten der Wiederkehr unterscheiden, Automaton und Tüche. Zu diesem Zeitpunkt allerdings ist er noch so darauf fixiert, seine Signifikantentheorie zu untermauern, dass das Symbolische alles dominiert. Derrida sagt also nicht, ein Brief kommt niemals an seinen Bestimmungsort an, sondern ein Brief kann auch immer nicht ankommen. Woraus er, typisch Derrida, paradoxerweise dann schließt, dass er nie ankommt. Jedenfalls nicht, wenn Ankommen bedeutet, dass die Bahn der Sendung schon vorgezeichnet ist. Bizarrerweise lässt sich, hat man diesen Hauptkritikpunkt von Derrida erst einmal verstanden, was gar nicht so einfach ist, wie ich finde, weil er ein anderes Vokabular verwendet als Lacan. Bizarrerweise lässt sich zeigen, dass Slavoj Žižek, der sich irgendwann in die Diskussion um den verlorenen Brief einschaltet, und zwar um sich in seinem Empfinden auf die Seite von Lacan zu stellen, eigentlich total derridarianisch argumentiert. Das würde Žižek jetzt natürlich gar nicht gefallen, denn Derrida, so scheint es, hat Žižek wirklich gefressen. Deshalb beginnt auch Žižeks Text »Why does a letter always reach its destination?« explizit mit einem Derrida-Diss. Zitat: »Why indeed? Why could it not, sometimes at least, also fail to reach it?« Far from attesting a refined theoretical sensitivity, this Derridian reaction to the famous closing statement of Lacan's seminar on the purloined letter rather exhibits what we could call a primordial response of common sense. What if a letter does not reach its destination? In other words, the very reproach that a letter can also miss its destination misses its own destination. Zitat Ende. Autsch. Derrida behauptet, Žižek hat Lacan einfach nicht verstanden. Ich glaube, Žižek tut allerdings nur so, als hätte er Derrida nicht verstanden. Er tut so, als sei der Einwand Derridas einfach nur der schlichten Naivität des gesunden Menschenverstandes geschuldet. Die eigentliche Kritik Derridas, dass Lacan das Imaginäre und das Reale vernachlässigt, gibt Žižek nicht einmal wieder. Was sehr interessant ist, denn was jetzt folgt, liest sich wie eine explizite Antwort auf eben diese Kritik. Die Behauptung, dass ein Brief immer an seinem Bestimmungsort ankommt, so Žižek, lasse nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Lesarten zu. Diese fallen wiederum in drei Register: das Imaginäre, das Symbolische und das Reale. Ich will hier drei dieser Lesarten wiedergeben. Nicht, weil ich mich in der Diskussion zwischen Lacan, Derrida und Žižek auf eine Seite schlagen will, das wäre ja auch super unproduktiv, sondern weil ich glaube, dass Žižek hier eine gute Einteilung vornimmt, die, ohne dass er es sieht oder sehen will, eigentlich Derrida und Lacan versöhnt. Gut deshalb, weil sie eine Frage mobilisiert, die ich vorhin nebenbei mit in den Raum gestellt und noch nicht beantwortet habe. Wen adressiert man eigentlich, wenn man produziert? Wenn man Texte oder Bilder oder Podcast-Folgen veröffentlicht, ohne zu wissen, wer diese lesen oder anschauen oder hören wird. Und dahinter tut sich eine andere Frage auf, eine Frage, die mich umtreibt. Ist diese implizite, aber notwendige Adressierung, ist diese Adressierung nicht sogar die Bedingung jeder Produktion? Die erste Lesart, die Žižek vorschlägt, betrifft die Dimension des Imaginären. Zitat: A letter which always arrives at its destination points at the logic of recognition or misrecognition, elaborated in detail by Louis Althusser. The logic by means of which one misrecognizes or recognizes oneself as the addressee of ideological interpolation. This illusion constitutive of the ideological order could be succinctly rendered by paraphrasing a formula of Barbara Johnson. A letter always arrives at its destination, since its destination is wherever it arrives. Zitat Ende. Die symbolische Ordnung wird also gestützt durch eine imaginäre Dimension. Es geht nicht darum, wen der Brief adressiert, sondern wer sich davon angerufen fühlt. Wenn ich sage, ich veröffentliche meinen Podcast unter dem Motto To Whom It May Concern, dann ist der Adressat, wer auch immer sich davon angesprochen fühlt. Es gibt keinen konkreten Adressaten und doch adressiert meine Sendung den anderen. Allerdings muss eine Sendung oder Anrufung nicht immer einen konkreten Absender haben. Man kann sich auch angesprochen fühlen, ohne dass man weiß, wer oder was eigentlich zu einem spricht. In der Folge Wer spricht? Das Ereignis als Anrufung habe ich dieses Phänomen bereits behandelt. Und zwar genau mit dem von Žižek hier eingebrachten Konzept der Anrufung von Althusser. Allerdings stark geweitet und von der Ideologie befreit. Solch eine Anrufung, die ja ein angesprochen sein ist, ist dann ein Ereignis, das erst dadurch zum Ereignis wird, dass man sich angesprochen fühlt. Wie ich mich von Ingrids Brief angesprochen fühle. Eine merkwürdige Begegnung, die erst dadurch zum Ereignis wird, dass ich mich zur Adressatin mache. Man sieht also, dass diese imaginäre Dimension der Anrufung sowohl in der Produktion eine Rolle spielt, als auch in der Rezeption. Ja, mehr noch, an dieser Stelle verschränken sich eigentlich Produktion und Rezeption. Denn erst durch ein Ereignis in Form einer Anrufung wird man selbst produktiv. Man beginnt zu denken. Die zweite Lesart des Satzes, ein Brief erreicht immer seinen Bestimmungsort, bezieht Žižek auf die Dimension des Symbolischen. Und dafür stützt er sich auf Lacans Aussage, dass es keine Metasprache gibt. Damit ist gemeint, dass wir immer in der Sprache sind. Es gibt keinen neutralen oder objektiven Ort, von dem aus wir die Sprache beschreiben könnten, da wir dafür ja immer wieder Sprache bräuchten. Dass wir keine Distanz zur Sprache einnehmen können, produziert immer wieder unkontrollierbare Effekte. Zum Beispiel, dass uns etwas in der Sprache heimsucht, das wir dort nicht haben wollen, etwas Verdrängtes. Zitat: There is no meta language, insofar as the speaking subject is always already spoken, insofar as he cannot master the effects of what he is saying, that he always says more than he intended to say. This surplus of what is effectively said over the intention of meaning puts into words the repressed content. The repressed returns. What are the symptoms? Returns of the repressed, if not such slips of the tongue, by means of which the letter arrives at its destination. Zitat Ende. Der Brief, der immer seinen Bestimmungsort erreicht, ist in seiner symbolischen Dimension die Wiederkehr des Verdrängten in der Sprache. Man sagt immer mehr oder etwas anderes, als man sagen will. Žižek beschränkt sich hier mit Lacan auf die gesprochene Sprache. Das Beispiel, das er ja wählt, ist der Versprecher. Mit Derrida kann man allerdings noch einen Schritt weiter gehen und diesen Effekt auf das Geschriebene ausweiten, womit nicht Verschreiber gemeint sind, sondern dass man in einem Text immer auf mehr stößt, als dort eigentlich steht. Auf etwas Ungeschriebenes oder vermeintlich Nebensächliches, das das Geschriebene selbst bedroht. Texte so zu lesen, dass man aus ihnen heraus, also nicht von außen, es gibt ja keine Metasprache, aus ihnen heraus, also mit ihren eigenen Mitteln, das Geschriebene zum Einstürzen bringt, um dann wieder etwas Neues daraus zu machen, das ist die berühmte Derridasche Dekonstruktion. Doch was bedeutet das wiederum für das Verhältnis von Produktion und Rezeption? Das bedeutet, dass Rezeption immer Produktion ist. Weil Lesen, Sehen, Hören dann kein passives Empfangen mehr ist. Das bedeutet aber auch, dass man selbst nicht in Kontrolle dessen ist, was man produziert und veröffentlicht. Denn man sagt immer mehr, als man zu sagen glaubt. Für die dritte Lesart, die reale Dimension, muss Zizek auf den späten Lacan zurückgreifen. Zitat: From the perspective of the last years of Lacan's teaching, the latter, which circulates among the subjects in post-story, determining their position in the intersubjective network, is no longer the materialized agency of the signifier, but rather an object in the strict sense of materialized enjoyment. The stain, the uncanny excess that the subjects snatch away from each other. What ultimately interrupts the continuous flow of words, what hinders the smooth running of the symbolic circuit, is the traumatic presence of the real. Zitat Ende. Die traumatische Präsenz des Realen. Was hier das Sprechen unterbricht, ist noch einmal etwas anderes als das Verdrängte. Der Brief, der seinen Bestimmungsort erreicht, ist hier eine Art Mehrlust, eine Jouissance, ein Zuviel, das allerdings nicht mehr als Wort oder als Bild auftaucht, sondern als Verzerrung, als Fleck oder als Störgeräusch. Was könnte das bezogen auf Rezeption und Produktion bedeuten? Letzte Folge habe ich davon gesprochen, dass man manchmal die Flucht ergreift, kurz bevor man etwas verstanden hat. Das könnte so ein Zuviel an Jouissance sein, eine Art Fleck mitten im Text, der etwas verdeckt, vor dem man sich erschreckt. Doch gerade dieser Schreck, das war meine Schlussfolgerung, dieser Schreck ist manchmal der Kipppunkt, an dem etwas Neues auftaucht. Doch was bedeutet das für den Output, für das, was man an Produziertem in die Welt sendet? Ich glaube, auch dafür habe ich ein Beispiel. Ich entwickle manchmal, kurz nachdem ich eine Folge veröffentlicht habe, eine Art kleinen Wahn. Einen kleinen Wahn, dessen Unsinnigkeit mir absolut bewusst ist, der mich aber trotzdem heimsucht. Mich packt auf einmal die Angst, dass etwas auf der Aufnahme sein könnte, das dort nicht hingehört. Etwas, das ich gar nicht gesagt habe, was dort aber ungefragt erscheint. Ein Störgeräusch oder ein Fluch, vielleicht auch etwas Obszönes, so eine Art Tonbandtourette. Dieser Wahn hält vielleicht einen halben Tag an und dann ist er auch wieder vorbei. Und die Angst ist ja auch keine reale Angst. Ich weiß ja, dass ich nichts auf die Aufnahme einschleichen kann. Wie soll denn das gehen? Aber mit Zizek könnte man sagen, dass das vielleicht der Fleck ist. Das Element zu viel, das den Fluss der Worte unterbricht. Die traumatische Präsenz des Realen also, die immer mit dabei ist. Man könnte das alles vielleicht so zusammenfassen. Da wir sprachliche Wesen sind, also Körper, die sprechen und im Sprechen intersubjektiv aufeinander bezogen sind, da wir sprachliche Wesen sind, befinden wir uns immer in der Lacan'schen Trias von Liebe, Begehren und Jouissance. Diese drei Dimensionen gilt es immer zu verhandeln. Das Begehren ist durch eine Leerstelle, einen Mangel bewegt, ein Fehlen, ein noch nicht, ich habe es noch nicht richtig gesagt. Ein Fehlen, das jedes Sprechen, jedes Schreiben, jede signifikanten Produktion bewegt. Etwas, das an seinem Platz fehlt. Aber es gibt auch ein Zuviel, eine Jouissance bzw. Mehrlust, die anzeigt, dass sich hier etwas aufdrängt, das nicht vorgesehen ist. Etwas, das keinen Platz hat, das aber auch nicht ignoriert werden kann und deshalb das gesamte Gefüge verändert. Dieses Spannungsverhältnis bewegt das Schaffen. Ein Spannungsverhältnis aus zu wenig und zu viel. Okay, damit wären Begehren und Jouissance untergebracht. Aber was ist mit der Liebe? Welche Rolle spielt die Liebe im Sprechen oder im Schreiben oder im Schaffen? Hier kommt der Eros ins Spiel. Und der Eros ist ganz eng an die implizite, aber notwendige Adressierung geknüpft, von der ich eben gesagt habe, dass sie die Bedingung für jede Produktion ist. Denn der produktive Eros, so würde ich behaupten, ist nicht irgendeine Liebe, sondern eine Liebe, für die die Psychoanalyse einen Namen hat. Einen Namen, der die Adressierung, die Schickung, die Sendung und die Übermittlung schon enthält. Der Eros der Produktion ist die Übertragungsliebe. An dieser These, das wissen treue HörerInnen, arbeite ich schon lange. In vergangenen Folgen habe ich diese produktive Dynamik am Beispiel des Gesprächs immer weiterentwickelt. Also diese Dynamik, dass man dem Gegenüber Wissen unterstellt, das man aber erst durch diese Übertragung hervorbringt. Da ich schon eine Weile mit diesen Gedanken arbeite, habe ich mich sehr gefreut, aber auch ein bisschen erschreckt, festzustellen, dass sich genau diese Dynamik bei Derrida beschrieben findet. Obwohl, beschrieben ist eigentlich zu viel gesagt. Vielleicht eher performt, vorgeführt. Vielleicht eher vorgeführt als beschrieben, da Derrida an dieser Stelle vielleicht mehr sagt, als er zu sagen glaubt. Ich spreche von dem ersten Teil des Buchs Die Postkarte, den ich eingangs erwähnt hatte. Diese Liebesbriefe an eine unbekannte Empfängerin. Dort schreibt er, Zitat, du gibst mir die Worte. Du erlöst sie. Eins nach dem anderen befreit. Die meinen, indem du sie gegen dich kehrst und sie an dich richtest. Und ich habe sie nie so sehr geliebt. Die gewöhnlichsten, ganz rar geworden. Nie auch so geliebt, sie zu verlieren. Sie im Vergessen zu zerstören, in eben dem Augenblick, in dem du sie empfängst. Und dieser Augenblick würde fast allem vorausgehen. Meiner Sendung, mir selbst, sie im Vergessen zu zerstören, vor mir, damit sie nur ein einziges Mal stattgehabt hätten. Ein einziges Mal. Siehst du den Wahnsinn für ein Wort? Zitat Ende. Du gibst mir die Worte. Welche Worte? Die der Empfängerin oder seine Worte? Das, würde ich behaupten, ist eine Unterscheidung, die hier nicht mehr greift. Die Worte entstehen aus und wegen der Alterität, aus und wegen der Differenz, die der Sprache selbst eigen ist, weil die Sprache selbst der andere ist. Es sind weder seine Worte noch die Worte der Empfängerin. Die Worte gehören keinem von beiden. Aber auch nicht beiden zusammen. Mit Deleuze gesprochen, hier entsteht ein drittes, das keinem von beiden gehört. Und hier liegt auch der Schlüssel für den Titel des Buchs. Denn diese Worte sind, wie Derrida behauptet, auf Postkarten geschrieben. Um genau zu sein, auf viele Reproduktionen ein und derselben Postkarte. Und das Motiv dieser bestimmten Postkarte wird in den Sendungen auch immer wieder thematisiert. Trotzdem glaube ich, dass der Titel Postkarte nicht allein deswegen gewählt ist, sondern weil Derrida dem ungeöffneten, verschlossenen Brief der Poe-Geschichte beziehungsweise dessen Auslegung durch Lacan etwas entgegensetzen will. Briefe sind eigentlich Postkarten. Texte sind eigentlich Postkarten. Und Kommunikation besteht nicht darin, dass Sinn in einem Umschlag verborgen oder verschlossen oder als Buch veröffentlicht vom Empfänger zum Adressaten wandert. Denn der Sinn des Briefs, also sein Signifikat, die Bedeutung, liegt immer offen, weil es das Signifikat eigentlich nicht gibt. Alles, was wir haben, ist das Spiel der Differenzen. Und sobald wir sprechen oder schreiben, lösen sich die Zeichen von uns ab. Sie gehen uns voraus und lassen uns zurück und können theoretisch von jedem gelesen werden. So wie der Briefträger und der Bote, der meine Postkarte ausliefert, meinen Text lesen kann, meine Worte lesen kann. Der Briefträger übermittelt also keine Wahrheit, jedenfalls nicht die Wahrheit, das fixierte Signifikat, sondern einen Text, der nie zu bändigen ist, der sich jedes Mal verändern kann, wenn er gelesen wird. Deshalb spricht Derrida in dem eben gelesenen Zitat auch vom Vergessen und der Zerstörung und davon, dass die Worte nur ein einziges Mal stattgehabt hätten, und zwar im Moment des Entstehens. Das nennt Derrida, in Anspielung auf Walter Benjamin, auch den Eros im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Der Eros der technischen Reproduzierbarkeit, das ist die Übertragung in ihrer vollen Bedeutung. Keine Übermittlung, sondern eine der Sprache eigene Alterität. Und das hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis von Sender und Empfänger. Denn obwohl man im Allgemeinen annimmt, dass Derridas Briefe tatsächlich eine Adressatin hatten, deren Identität er dann im Buch verschleiert, darf man nicht vergessen, dass Derrida betont, dass nicht klar ist, wer hier eigentlich an wen schreibt. Ich glaube, das muss man wörtlich nehmen. Auch Derrida selbst ist nicht klar, wer hier eigentlich an wen schreibt. Nur zögerlich signiert er das Vorwort mit seinem Namen. Aber was ihm klar ist, ist, dass auch wenn man an niemanden bestimmten schreibt, man immer an den anderen schreibt. To whom it may concern. Oder, mit Peter Handke formuliert, für den, den's angeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.